Ich hoffe, ich habe alles dabei. So. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und dass es so voll ist, trotz der Ferien. Schön, dass ihr da seid. Mein Job ist es, Gastgeberin zu sein. Mein Job ist auch noch vieles mehr. Hausmeisterin, Kuchenbäckerin, Eventmanagerin, Theologin auch manchmal. Aber ich habe in letzter Zeit festgestellt, am besten lässt sich mein Job darunter fest zusammenfassen, dass ich Gastgeberin bin. Ihr habt gehört schon, ich arbeite in der Finke. Das ist ein Café. Und es ist aber kein konventionelles Café. Ich habe da die unterschiedlichsten Menschen zu Gast, Jugendliche, Studenten, junge Eltern mit kleinen Kindern, Geflüchtete, Christen und Nichtchristen. Und mein Ziel ist es, dass all diese Menschen mit ein bisschen mehr gehen, als sie gekommen sind. Mit ein bisschen mehr Hoffnung, mit ein bisschen mehr Freude, vielleicht mit ein bisschen mehr Frieden. Aber meistens auch mit ein bisschen weniger Hunger. Jemand hat mal gesagt, und ich sehe, dass derjenige hier ist, aus der Finke geht man immer mit einem vollen Bauch und mit einem vollen Herzen. Und das war tatsächlich eines der schönsten Komplimente, die man mir machen konnte. Und wir haben das mittlerweile so ein bisschen zu unserem Slogan gemacht, tatsächlich. Ich bin keine absolute Expertin, was das Thema Gastfreundschaft angeht. Und trotzdem ist es mir ein Herzensthema. Und das ist genau das, worum Joshi mich gebeten hat, als er mich gefragt hat, ob ich hier predigen möchte, dass ich über ein Herzensthema spreche. Und das ist das definitiv. Und ich möchte euch da in ein Thema mit hineinnehmen, das sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die Bibel zieht. Eigentlich mehr noch wie ein dickes, rotes Tau, das das Thema in der ganzen Bibel ist. Gastfreundschaft gehört zum Wesen des Christseins. Und ich glaube, sie kann ein ganz wichtiger Baustein sein, vor allem wenn wir Menschen erreichen wollen, die Jesus noch nicht kennen. Und deshalb möchte ich euch mit hineinnehmen in drei Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Die erste Frage lautet: Was bedeutet denn eigentlich echte Gastfreundschaft? Im Alten Testament, da spielt Gastfreundschaft eine ganz fundamentale Rolle. Gäste waren damals Reisende, die Unterkunft und Nahrung brauchten. Und in einer Zeit, in der es noch kein ausgebautes Hotelwesen gab, war das fast überlebensnotwendig. Da war die Versorgung von Fremden eher im Blick als die Einladung von Bekannten, wie wir das heute leben. Die Grenze der Türschwelle schützte den Reisenden vor den draußen lauernden Gefahren. Und zu Gastfreundschaft gehörte nach dem orientalischen Verständnis zur Zeit des Alten Testaments also vor allem Nahrung, Schutz und die Möglichkeit zur sicheren Übernachtung. Der Schutz der Gäste, der war eine ethische Verpflichtung, die manchmal so weit ging, den eigenen Schutz. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Hure Rahab in Jericho, die zwei Kundschafter von den Israeliten aufnimmt und die versteckt und damit ihr eigenes Leben sozusagen schon aufs Spiel setzt. Oder eine andere Geschichte aus Genesis 19, glaube ich. Das habe ich aufgeschrieben. Ich habe sie euch nicht angeworfen, weil die so lang ist und ihr das wahrscheinlich nicht lesen könntet, aber ich lese sie euch mal vor. Und zwar geht es da um Lot. Am Abend kamen die beiden Boten Gottes nach Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor. Als er sie sah, ging er ihnen entgegen, verneigte sich tief und sagte: Meine Herren, ich bin euch gerne zu Diensten. Kommt doch mit in mein Haus, um euch die Füße zu waschen und über Nacht meine Gäste zu sein. Morgen könnt ihr euch eure Reise dann fortsetzen. Nein, danke, wir werden einfach hier draußen auf dem Platz übernachten, antworteten die beiden. Aber Lot drängte sie mitzukommen, bis sie schließlich einwilligten. Zu Hause brachte er ihnen gutes Essen und frisches Brot. Danach wollten sie sich schlafen legen, Doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, Junge und Alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Sie brüllten: Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir wollen unseren Spaß mit ihnen haben. Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen und schloss sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begehrt doch nicht so ein Verbrechen, rief er. Hier, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann berührt hat. Die gebe ich euch heraus. Ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe, sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Hau ab, schrien sie. Von einem dahergelaufenen Ausländer lassen wir uns doch keine Vorschriften machen. Pass bloß auf, mit dir werden wir es noch schlimmer treiben als mit den beiden anderen. Sie überwältigten Lot und wollten gerade die Tür aufbrechen. Da streckten die beiden Männer die Hand aus, zogen Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Sie schlugen alle Leute, die draußen standen, mit Blindheit, sodass sie die Tür nicht mehr finden konnten. Krasse Stelle. Ich möchte an der Stelle nicht auf Einzelheiten eingehen, aber ich finde, was das zeigt, ist, was für einen hohen Stellenwert Gäste damals hatten. Also, dass Lot lieber seine Töchter rausrückt, als diese beiden Männer, die seine Gäste sind. Ist das echte Gastfreundschaft? Oder hier doch noch mehr kulturelle und ethische Verpflichtung? Etwas anderes, was wir heute glauben, oder was, glaube ich, vielerorts verbreitet ist, ist, dass gute Gastfreundschaft was mit Benehmen und mit Ansehen zu tun hat. Wenn man sich ein bisschen darüber schlau macht, was einen guten Gastgeber so ausmacht, dann findet man Folgendes. Es beginnt beim Essen. Man sollte nichts kochen, das die Gäste nicht mögen oder vertragen. Dass Lapskaus, Saumagen und Austern nichts sind, dass man seinen Gästen vorsetzt, wenn nicht explizit gesagt, das sollte natürlich selbstverständlich sein. Es sollte nichts zum ersten Mal gekocht werden, wenn Gäste eingeladen sind. Und pro Gast seien anscheinend 2 Flaschen Wasser und 1 Flasche Wein zu rechnen. Finde ich persönlich ein bisschen viel, aber ja. Gut temperiert sollten die Getränke natürlich sein. Und besonderen Eindruck kann man schinden, wenn man die Gäste gleich zu Beginn mit einem Aperitif begrüßt. Für schöne Musik, hübsche Tischdeko und eine angenehme Raumtemperatur ist natürlich auch zu sorgen. Und außerdem ist darauf zu achten, dass der Gastgeber auch nicht die ganze Zeit in der Küche verschwindet, sondern auch Zeit für seine Gäste hat. Aber bei Gesprächen sollten keine zu kritischen oder kontroversen Themen angesprochen werden. Und zu guter Letzt sollte natürlich auch die Gästetoilette sauber sein. Diese und viele weitere hilfreiche oder weniger hilfreichen Tipps findet man, wenn man Google befragt. Und daran ist auch überhaupt gar nichts falsch oder schlecht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist ganz wunderbar, wenn wir unsere Gäste zuvorkommend und fürsorglich behandeln. Wenn wir wollen, dass sie einen guten Abend haben und dass es an ihnen nichts fehlt. Aber ich habe mich gefragt, ob das dann wirklich alles ist. Ob das echte Gastfreundschaft ausmacht. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass bei all diesen Sachen es darum geht, eine Checkliste abzuarbeiten und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber ich glaube, es geht um mehr. Wenn wir wirklich wissen wollen, was echte Gastfreundschaft ausmacht, dann müssen wir nochmal einen Blick in die Bibel werfen und schauen, wie sich Gott als Gastgeber vorstellt. Das Neue Testament, das benutzt für Gastfreundschaft das Wort Philoxenia. Und das bedeutet so viel wie Fremdenliebe. Und ich glaube, in dem Wort, da steckt schon was von dem Kern, was Gastfreundschaft wirklich meint. Und das kommt zum Ausdruck in etlichen Geschichten, die wir im Neuen Testament finden, wo Jesus mit Menschen zusammen ist oder wo er zu Gast ist oder wo er selber zum Gastgeber wird, zum Beispiel beim Abendmahl oder sogar auch bei der Emmaus-Geschichte. Und das bringt mich zu der zweiten Frage. Wer und wie ist der Gastgeber? Also wer der Gastgeber ist Das habe ich schon beantwortet. Gott ist der eigentliche Gastgeber. Wenn wir darüber nachdenken, was einen guten Gastgeber ausmacht, dann müssen wir auf Gott schauen und wie er ist. Gott ist Gastfreundschaft wichtig, weil ihm Menschen wichtig sind. Und eine Geschichte darüber, wie Gott als Gastgeber ist, die finden wir in Lukas 14. Als einer von den Gästen das hörte, rief er Jesus zu: Was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl in Gottes Reich dabei ist? Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen: Kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte: Ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer: Es geht leider nicht. Ich habe mir 5 Gespanne Ochsen gekauft. Die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Ein dritter entschuldigte sich: Ich habe gerade erst geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde er sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt, hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete: Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen abbekommen. Gott lädt alle ein. Du bist ihm willkommen. Von ganzem Herzen in Gottes Haus zu seinem Festessen eingeladen. Und egal, was du weißt oder nicht weißt, egal, ob du zweifelst oder ob du dir ganz sicher bist, egal, was du anhast, es gibt nämlich keinen Dresscode, du brauchst auch kein Gastgeschenk mitzubringen. Und wie es in vielen Einladungen heißt, du brauchst nur dich mitzubringen. Und das ist, wenn Gott einlädt, ganz ehrlich gemeint. Er als Gastgeber heißt dich willkommen in seinem Haus, er freut sich, dass du da bist und er will dafür sorgen, dass es dir an nichts mangelt. Denn er ist ein exzellenter Gastgeber. Du darfst dich an einen überreich gedeckten Tisch setzen mit allem, was das Herz begehrt, und du darfst es dir schmecken lassen. Er wird dein Glas mit dem besten Wein füllen, wenn du Wein magst, sonst auch mit allem anderen. Und zwar so, dass es überläuft und auf die Tisch und die Tischdecke ruiniert, aber das ist egal. Mit einem vollen Bauch darfst du dich deine Ruhe schlafen legen, weil sein Haus dir Schutz und Geborgenheit bietet. Gott liebt es, Gastgeber zu sein, weil ihm Menschen wichtig sind. Er heißt auch die willkommen, die es nicht verdient haben, willkommen geheißen zu werden. Und er empfängt sie mit offenen Armen. Er gibt gerne und er gibt im Überfluss. Seine Tür steht immer offen und er wird dich nie mit einem "Es passt mir gerade nicht" abwimmeln. Du bist ihm immer willkommen, du bist ihm niemals zu viel und er hat immer ein offenes Ohr, auch wenn du zum 10. Mal die gleiche Geschichte erzählst. Diese Geschichte aus Lukas 14, die fragt auch uns, ob wir kommen, wenn wir eingeladen sind bei Gott. Und tatsächlich ist es so bei Gott, dass wir nicht nur Gäste sein dürfen, sondern dass wir Dauergäste sein dürfen. Wir dürfen es uns bei ihm so richtig bequem machen und uns alles geben lassen, was er zu schenken hat. Wenn wir wissen wollen, was Gastfreundschaft im tiefsten Sinne meint, dann müssen wir auf Gott schauen. Und dann ist das auch keine lästige Pflicht mehr, die irgendwie auch zum Christsein dazugehört, sondern sie spiegelt Gottes Charakter wider. Und wenn man Gott als den besten Gastgeber erlebt hat, den man sich vorstellen kann, dann fällt es gar nicht mehr so schwer, ein kleines Stückchen davon abzugeben. Und das bringt mich zur dritten und letzten Frage. Wie lebt man denn jetzt eigentlich Gastfreundschaft? Natürlich hat das irgendwie was oft mit Essen zu tun und mit einem netten Abend. Und das ist alles ganz, ganz großartig. Das mache ich auch sehr, sehr gerne und liebe das. Aber ich glaube, es gibt noch ein bisschen mehr. Und da möchte ich euch gerne ein bisschen erzählen von den Erfahrungen, die ich gemacht habe und von Gesten, die meiner Meinung nach einen Unterschied machen können. Ich möchte euch auch erzählen von meinem Scheitern, wo ich das nicht so lebe, wie ich das eigentlich gerne würde. Genau. Das erste ist praktische Hilfe. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Das ist aus Matthäus 25. Das sagt Jesus und im Anschluss daran erklärt er, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn jemand in Not ist, dann verwehr ihm keine Hilfe. Und das muss nicht der extreme Fall sein von Menschen auf der Straße. Vielleicht das auch, wenn das dir wirklich auf dem Herzen brennt. Aber das kann auch der Nachbar sein, der sich ausgesperrt hat und dem du deine Couch anbietest für die Nacht, bis jemand erreicht hat, der einen Ersatzschlüssel hat. Ich glaube, Gastfreundschaft zeigt sich in ganz praktischer Hilfe. Das zweite ist ein offenes Haus, in dem jeder willkommen ist. Bei Gott ist jeder zu jeder Zeit willkommen. Und ich weiß, dass wir das nur schwer leisten können. Und ich merke selber, dass ich da Schwierigkeiten habe, für jeden gleichermaßen eine offene Tür zu haben. Wer schon mal in der Finke war, der weiß, dass man durch so einen, dass man durch so ein Tor, so einen dunklen Gang, also man muss sich so ein bisschen trauen, und dann in so einen Innenhof kommt. Und zuerst ist dann der Eingang zum Café und dann haben wir noch einen zweiten Eingang, da sind unsere Toiletten, mein Büro und eben der Gebetsraum. Und manchmal passiert es, dass Menschen sich so ein bisschen in diesen Innenhof verirren. Manchmal gehen sie sehr zielstrebig irgendwie zur Kaffeetür, weil sie irgendwas von mir wollen. Aber manchmal schlendern sie irgendwie auch so rein und gucken sich so ein bisschen um. Und wenn ich da bin, dann ist diese zweite Tür bei den Toiletten offen. Und letzte Woche war es so, dass da zwei Männer mit Bierdosen und der eine ohne T-Shirt irgendwie da reingeschlendert kamen und ich so ein bisschen skeptisch wurde. Und ich so dachte, okay, was machen die da jetzt? Ich hatte Angst, dass die in die zweite Tür reingehen und da, was weiß ich, was machen. Und ich bin dann rausgegangen und habe gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Und dann haben sie sich nur erkundigt, irgendwie, ob wir Getränke haben. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber ich habe sie nicht explizit eingeladen. Aber eigentlich ist das mein Wunsch. Eigentlich zu sagen, ich will zu jeder Zeit eine offene Tür haben für die Menschen, die kommen. Das ist bei Gott so und deshalb darf das irgendwie unser Anspruch sein. Und da müssen wir nicht irgendwie von jetzt auf nachher drankommen. Aber ich glaube, das ist was wir wir bei uns in der Finke, aber auch als Gemeinden wirklich lernen sollten, für jeden eine offene Tür zu haben. Genau, weil es bei Gott so ist. Und vielleicht können wir damit beginnen zu sagen, es gibt eine Handvoll Menschen in unserem Leben, für die unsere Tür jederzeit offen steht. Auch wenn es mal gerade nicht passt und auch wenn es vielleicht mühsam ist. Das dritte ist zuhören und echtes Interesse haben. In der Finke haben wir, wie es sich für ein Café gehört, Kaffee und Kuchen und beides auch nicht so ganz schlecht, wie ich finde. Aber das ist nicht das, was uns ausmacht. In der Vielzahl von schönen Cafés können wir da nicht rausstechen, da bin ich ganz ehrlich. Aber was bei uns so ist, man bleibt nicht anonym. Weil bei uns oft zu wenig los ist, sehe ich, wenn Leute reinkommen und nehme die Einzelnen wahr. Und das kann vielleicht auch abschreckend sein an manchen Stellen, wenn man einfach kurz einen Kaffee trinken will, irgendwie uns eine Ruhe haben will. Aber an vielen Stellen macht das, glaube ich, den Unterschied, gekannt zu werden. Ich kenne die meisten Leute, die regelmäßig kommen beim Namen oder wenn sie zum ersten Mal kommen und ich mit ihnen unterhalte, dann versuche ich mir zu merken, was sie mir erzählt haben, woher sie kommen, was nächsterzeit passiert. Und wenn sie dann wiederkommen, dann versuche ich nachzufragen, was sie mir erzählt haben oder was, wie das gelaufen ist. Das versuche ich zumindest. Das gelingt mir nicht immer. Manchmal weiß ich auch keinen Namen mehr, aber ich bemühe mich drum. Manchmal gelingt mir das gut, zuzuhören und echtes Interesse zu haben. Und manchmal auch eher nicht. Auch letzte Woche war das so, ich habe wunderbare Beispiele für diese Predigt aus letzter Woche. Am Donnerstag war ich auch im Café und ein Mann, der kommt relativ oft. Er kommt aus Syrien und ich habe schon viel Zeit mit ihm verbracht und versucht, ihm zu helfen, einen Job zu finden und mit ihm Deutsch zu lernen. Und er ist aber nicht so ganz einfach. Er ist sehr wählerisch, was das eben mit der Arbeit angeht. Er ist auch manchmal echt unverschämt mir gegenüber. Und am Donnerstag saß ich eben im Café und habe an dieser Predigt geschrieben und war gerade da voll drin. Und er kam und er wollte sich mit mir unterhalten. Und normalerweise, wenn Menschen kommen, dann unterbreche ich sehr, sehr gerne meine Arbeit am Laptop. Irgendwie, also, wenn halt niemand da ist, dann mache ich halt die Sachen, die ich sonst zu tun habe. Aber wenn jemand kommt, dann will ich mir Zeit nehmen und mich mit den Menschen beschäftigen. Aber in diesem Fall hatte ich keine Lust dazu, weil er mir immer das Gleiche erzählt. Und ich war ziemlich einsilbig und abweisend zu ihm. Und irgendwann hat er das dann gemerkt und ist wieder gegangen. Und dann dachte ich danach, ach Mensch, jetzt schreibe ich hier eine Predigt über Gastfreundschaft, darüber sich Zeit zu nehmen und Menschen zuzuhören und ehrliches Interesse zu haben und bin so zu ihm. Und das tat mir leid. Danach habe ich um Vergebung gebeten und habe versucht, das nächste Mal anders zu machen, auch wenn es anstrengend ist manchmal. Genau. Aber ich glaube, genau das ist auch das, was den Unterschied macht, wenn wir wirklich Interesse an Menschen haben und sie nicht nur irgendwie Kunden für uns sind oder halt Leute, die wir für einen Abend bewirten, sondern wenn wir uns wirklich für sie interessieren. Viertens, teilhaben lassen und authentisch sein. Bevor ich nach Lüneburg kam, war ich für 1,5 Jahre in der Pfalz. Da habe ich mein Anerkennungsjahr gemacht. Und um ehrlich zu sein, war das eine ziemlich schwierige Zeit für mich. Ich habe mich da oft einsam gefühlt und auch oft überfordert. Und es gab eine Familie, die hat mich immer wieder zu sich eingeladen. Und ich muss sagen, dass das wirklich mein Rettungsanker war in dieser Zeit. Dass diese Familie mich hat teilhaben lassen an ihrem Leben. Dass wir zusammen Abend gegessen haben, aber dass sie sich irgendwie auch vor allem Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Und ich habe dann auch irgendwie bei dieser Familie manchmal Situationen mitbekommen, von denen ich glaube, dass die das lieber hinter verschlossenen Türen oder dass da niemand dabei gewesen wäre, der fremd ist oder der ein Gast ist. Aber genau das war das, was es für mich so authentisch und echt gemacht hat. Und auch in meiner Jugendzeit, wo ich immer wieder eingeladen war, irgendwie bei Freunden zu Hause, deren Eltern Christen waren, meine sind es nicht, wo man wirklich irgendwie teilhaben konnte am Leben, wie Familienleben aussieht, wie Menschen Ehe leben. Genau. Das hat mir irgendwie das Gefühl gegeben von zu Hause sein, bei dieser Familie, zu der ich eigentlich nicht gehörte. Ich glaube, ein Gastgeber, der gibt etwas von sich preis. Er lädt in sein Haus ein oder in seine Wohnung und er zeigt, wie er lebt. Welche Bücher da im Regal stehen, welche Bilder an der Wand hängen, vielleicht welche Hygieneutensilien im Bad, in der Dusche stehen. Und wenn ein unangekündigter Besuch kommt, dann ist es vielleicht manchmal unaufgeräumt. Und mir persönlich ist das immer ein bisschen peinlich. Leute denken immer, ich bin super ordentlich, weil wenn ich sie einlade, dann räume ich natürlich auf. Aber manchmal kommen Leute spontan bei mir vorbei. Und dann versuche ich sie trotzdem nicht abzuweisen, weil es nicht um eine hübsche Wohnung geht, sondern um Begegnungen. Und ich glaube auch gerade, wenn wir irgendwie wenn wir Freunde einladen, die keine Christen sind, dann ist unsere Wohnung irgendwie nochmal ein ganz, ganz anderer und intimerer Treffpunkt, als das zum Beispiel irgendwie ein Restaurant wäre, weil wir zeigen, wie wir leben als Christen. Und das fünfte und letzte, das ist gib dein Bestes. Ich habe am Anfang gesagt, dass ein hübsch dekoriertes Wohnzimmer und ein delikat angerichtetes Essen nicht der Kern von Gastfreundschaft sind. Aber dennoch können diese Dinge Bausteine sein, um Menschen das Gefühl zu geben, gewertschätzt zu sein und um sich wohlzufühlen. Menschen sollen etwas von Gottes Freundlichkeit erleben, schmecken und mitbekommen, wenn sie bei uns zu Gast sind. Das habe ich ganz neu als Bild an der Wand hängen in der Finke mit eben dieser Vers aus Psalm irgendwas. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, weil das mein Wunsch ist, weil wir auch ganz viele Leute haben, die keine Christen sind, dass sie was mitbekommen von Gottes Freundlichkeit, wenn sie in diesen Räumen sind. Gib dein Bestes und erwarte und gib mehr, als vielleicht nötig ist oder von dir erwartet wird. Ich gebe in der Finke immer zu einem Heißgetränk einen selbstgebackenen Keks dazu. Da steht drauf, du bist kostbar. Und seit einigen Wochen oder zwei Wochen haben wir einen neuen Keksstempel, der ist jetzt ungefähr so groß, weil manche Leute der Meinung waren, dass der andere zu groß ist. Der war ungefähr so groß. Genau, dass der zu groß ist und dass Leute dann keinen Kuchen mehr essen. Aber ich fand, dass dieser große Keks irgendwie was deutlich gemacht hat von dem, wie Gott verschwenderisch gerne gibt. Also dass er mehr gibt, als vielleicht nötig ist und dass vielleicht manchmal dieser Keks auch zu groß ist. Aber für mich hat es irgendwie deutlich gemacht, dass Gott gerne in dem Überfluss gibt. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Das ist ein Vers, den Paulus an die Hebräer schreibt und für mich spiegelt der auch wieder, dass Gastfreundschaft keine vergebene Mühe ist oder nur ein Segen für den Gast, sondern auch für den Gastgeber. Und nach Besuch ist vielleicht der Kühlschrank leerer und die Wohnung dreckiger, aber das Herz ist voller. Zumindest ist das bei mir so, dass ich mich gefreut habe über die Begegnung und dass ich dankbar bin für die Gespräche, die da waren. Und ich glaube, dass in all den Begegnungen wirklich ein unschätzbarer Segen steckt, den wir gar nicht erahnen können. Ich möchte euch zum Schluss gerne einen Liedtext von Reinhard May, ich weiß, das ist nicht meine Generation, aber auf den bin ich gestoßen in der Vorbereitung und der hat mich sehr berührt. Und den habe ich euch mitgebracht. Hab Dank für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr zu den euren stellt, als sei es selbstverständlicher nichts auf der Welt. Für die Zeit, die ich mit euch verplaudert habe und für eure Geduld, wenn es mal mehr als eine Meinung gab. Für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Wäre das nicht großartig, wenn Menschen das über unsere Häuser, über unsere Gemeinden und vor allem über unsere Herzen sagen würden, dass da das Licht irgendwie ein bisschen wärmer rausscheint, dass es anders scheint als das Licht aus der Welt? Wenn wir Gastfreundschaft leben, in einem anderen Sinn, weil wir Gott als Gastgeber kennen und erlebt haben. Und dazu möchte ich euch einladen, dass ihr euch mal kurz irgendwie überlegt, ob es vielleicht Menschen gibt, die irgendwie schon lange nicht mehr gesehen habt, die irgendwie vielleicht Bekannte von euch sind, die ihr mal einladen wollt. Und dann guckt einfach, was passiert. Vielleicht entwickelt sich ein richtig gutes Gespräch, vielleicht hat man einfach einen netten Abend zusammen. Aber ich glaube, dass es keine vergebene Mühe ist, Gastfreundschaft zu leben. Amen.